Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Das Auge ist mit, das habe ich schon als Kind gelernt und das spielte schon immer eine Rolle, dass man sich einfach auch Mühe gibt beim Anrichten. Und ich würde fest behaupten, dass das auf jeden Fall zusammengehört. Also eine schöne Präsentation, das ist irgendwie Respekt gegenüber den Gästen, aber auch der Lebensmittel.
Herzlich willkommen beim Genusstalk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute in Berlin zu Gast, am Küchentisch quasi oder am Esstisch. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Denn bei meinem heutigen Gast bzw. Gastgeber bin ich hier. Und der hat ein Buch geschrieben und diesen Titel habe ich unheimlich gemocht. Fett schmeckt. Und zwar ohne Fragezeichen, sondern mit einem Ausrufezeichen. Und das ist ja schon was Besonderes. Ja, Lukas Großmann ist Autor, Foodstylist und lebt hier in Berlin und hat eben mit seiner Tante Maria, da kommen wir auch nachher noch dazu, dieses Buch zusammen geschrieben und entwickelt. Eine Hommage ans Fett, könnte man da auch sagen. Warum ausgerechnet Fett? Was es mit einem jahrzehntealten Ernährungsirrglauben auf sich hat und warum ein Löffel zu wenig einem Gericht die Seele raubt, das erfahren wir jetzt. Herzlichen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf, lieber Lukas.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und danke für die Einladung.
Ja, ich muss eigentlich für die Einladung danken, weil Richtig. Hier steht auch schon was, das sieht man ja nicht, aber hier steht auch schon was Schönes, Fettiges auf dem Tisch. Da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Schöne Schmalzbrote, da freue ich mich drauf. Aber zuerst mal, Lukas, die Idee. Fett schmeckt kein Fragezeichen, sondern ja, voll auf die 12, auch kein vielleicht, sondern das ist ja so eine Aussage, die man ja da auch trifft und das passt ja auch nicht immer so gerade in die Zeit. Warum hast du dich entschieden, ein ganzes Buch mit diesem Thema zu füllen?
Fett schmeckt. Das ist eigentlich die Aussage, die wir übergeordnet treffen wollten, weil wir der Meinung sind, dass Fett einfach ein wunderbarer Geschmacksträger ist und in der Vergangenheit durchaus ins falsche Licht gerückt wurde. Darum geben wir diesem Thema eine neue Grundlage für eine bessere Zukunft.
Mhm. Ja, die Idee entstand ja auch so ein bisschen im Austausch mit deiner Tante. Oder bist du auf deine Tante zugegangen und hast gesagt, hey, ich habe hier eine Idee und sie hat dann mal ein bisschen validiert und hat gesagt, gute Idee.
Genau umgekehrt war es. Also Maria, meine Tante, Fotografin und Prop-Stylistin, die hatte die Idee, weil eben auch von ihr aus oder von uns aus immer so ein bisschen die Suche ausgeht, welches Thema gibt es noch nicht, was kann man nochmal irgendwie beleuchten, welches Thema ist ein Kochbuch würdig. Und gerade in diesem sehr hart umkämpften Kochbuchmarkt muss man einfach gut überlegen, was es eben noch nicht gab. Und sie kam eben mit dieser Idee auf, Fett einfach von A bis Z, von Butter bis Speck, von Nüssen bis Olivenöl, ist es ein unglaublich breites, vielseitiges und auch total schönes Thema. Und ich muss zugeben, ich habe im ersten Moment so ein bisschen gestutzt, weil ich dachte, oh, ist es nischig oder ist es im Verlagsjargon ein bisschen zu spitz, weil das in der Vergangenheit häufig so ein bisschen die Aussage war, wenn wir irgendwie mit Themen um die Ecken kamen, die nicht so gut ankamen. Aber mit der Zeit, also habe ich mich eben natürlich dann intensiver damit beschäftigt und habe festgestellt, dass es gerade so wunderbar ist, weil es auf der einen Seite stark polarisiert. Viele haben viele Vorurteile, aber genauso viele oder ich würde behaupten, jeder hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht oder macht permanent und jeden Tag damit gute Erfahrungen, ohne das wirklich zu hinterfragen und zu überlegen, oh, das ist aber jetzt fettig. Also sei es der Spritzer Olivenöl, den man noch irgendwie über einen Salat gibt, aber auch die Flocke Butter, die man zum Schmelzen bringt im Topf. Also eigentlich beginnt fast alles im Kochen, in der Küche, mit irgendeiner Form von Fett. Mhm. Und das so herauszuarbeiten, was sind die Formen von Fett, das war dann meine Aufgabe. Und da zu jedem Thema eben mir Rezepte zu überlegen, das war sozusagen meine Expertise. Wir haben das natürlich dann im Austausch zusammen entwickelt. Und besonders haben wir die Bilder zusammen produziert. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das ist unsere Arbeit. Damit verdienen wir unser Geld. Die Rezepte kommen da jetzt eben noch dazu. Und ja, am Ende ist es ein wunderbares Familienprojekt, kann man so sagen. Denn auch meine Eltern waren zumindest in Teilen beteiligt. Ja.
Wie war es denn, so als Familie zusammenzuarbeiten? Manchmal herausfordernd oder immer alles ganz easy peasy?
Also es ist nicht das erste Projekt, das ich mit meiner Tante Maria mache. Insofern kennen wir das schon lange, wie das ist, zusammenzuarbeiten als Familie. Aber bislang haben wir davon eigentlich nur profitiert. Es ist wie in jeder guten Kollegenpartnerschaft so, dass man auch mal aneinander rasselt. Aber man kann den Konflikt immer wunderbar konstruktiv in Bildsprache umarbeiten, um das diplomatisch auszudrücken. Nein, aber es funktioniert wunderbar.
Ja, in kreativen Prozessen, da kann man ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein und dann muss man halt irgendwo auch dann so diesen Mittelweg finden. Ne?
Muss man auch, genau. Also das ist schon gerade bei so Herzensprojekten wie diesem gar nicht so einfach von den inneren Ideen, die jeder Einzelne so hat, dann in dieses konkrete Bild, Rezept, Buch zu kommen, weil ja, man hat dann doch irgendwie so seine Wunschvorstellungen und denkt sich, ah, jetzt kann man alles machen, was man machen wollte. Der Verlag hat uns glücklicherweise auch sehr viel Spielraum gegeben, der AT-Verlag. Und das führte aber mitunter auch dazu, dass man wirklich nochmal neu aushandeln musste, was ist denn eigentlich das, was man will. Und man lernt dann mit der Zeit irgendwie auch kennen, was man vorher irgendwie noch nicht wusste, von der Grafik bis zum Sprech eines Rezeptes. Ich bin zwar beruflich Rezeptentwickler und trotzdem schreibe ich oft für Magazine, die schon sehr vorgegebenen Duktus haben. Und in so einem Kochbuch kann man theoretisch schreiben, was man will, nur muss es am Ende irgendwie eine Zielgruppe treffen und die ist im besten Falle sehr groß. Und um den einen oder die andere nicht zu vergraulen oder zu verirren oder zu verwirren, muss man da halt irgendwie so eine Sprache finden. Also ich habe da viel gelernt auf jeden Fall auch.
Ja, inhaltlich wirst du es ja wahrscheinlich auch sehr viel gelernt haben, weil man hat sich sehr wahrscheinlich oder du hast dich sehr wahrscheinlich vorher ja auch noch nie so intensiv nur mit Fett auseinandergesetzt, um einfach auch da so ein bisschen die Geschichte zu beleuchten, wann das Fett plötzlich so einen negativen Stempel bekommen hat. Das findet man natürlich ja auch im Buch, das war so in den 70er Jahren ein förmlicher Kulturkampf gegen das Fett, ne? Und warum war das eigentlich so? Was hast du da so, worauf bist du da gestoßen? Warum kam plötzlich da so diese Wendung nach den fetten Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Richtig historisch bis ins Detail ergründet, da habe ich es nicht, gebe ich zu. Wir haben auch von vornherein gesagt, das soll ein Genussbuch werden und kein weder ein Diät-Ratgeber oder irgendwas, auch keine historische Ansammlung. Aber es ist trotzdem interessant, eben einfach mal zu schauen, wie das dazu kam. Es ist nicht ganz eindeutig zu klären, aber es gab auf jeden Fall eine sehr starke Lobby, die sich zumindest umgekehrt im Bereich für fettarme Produkte sehr stark gemacht hat. Gerade in der industriellen Entwicklung gab es einfach neue Methoden, wo man es geschafft hat, Fette zu reduzieren, zu stabilisieren, so anzuwenden, dass sie eben nicht mehr so in dieser archaischen, schieren Form wie Schweine, Speck, Schwarte und Co. vorkommen. Und das hat halt einfach einen Nerv getroffen in der vielleicht übersättigten Gesellschaft zu dem Zeitpunkt. Man hatte auf einmal mit Übergewicht zu kämpfen, mit gesundheitlichen Problemen, die man irgendwie früher so noch nicht vielleicht in der Form kannte oder nicht ausschlachten konnte kommerziell. Und dann meinte man sich da eben ein Feindbild irgendwie ausmalen zu müssen, das waren die Fette. Und plötzlich wurde eben alles reduziert, was reduziert werden konnte. Aber am Ende ist es eben, und so schließe ich eigentlich auch diesen ganzen Abspann über dieses, ich sag mal, biochemische oder das Inhaltliche, ist es immer eine Frage des Maßes und des Konsums. Man muss da halt irgendwie mit sich selbst auch ein bisschen ehrlich bleiben und gucken, dass man eben nicht jeden Tag die Pommes mit Mayo futtert. Aber dann ist das ab und zu absolut problemlos machbar. Und genau. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Ratgeber, es ist einfach nur interessant, dass das Fett so einen schlechten Ruf bekommen hat. Und eigentlich gibt es viel, viel, viel mehr Gründe und Möglichkeiten, gutes Fett zu sich zu nehmen als schlechtes. Und auch das ist, glaube ich, aus diesem Buch wird deutlich, weil es einfach eine Fülle von Rezepten gibt, die das darstellen. Ja.
Letzten Endes ist es ja auch so, Fett ist eben Geschmacksträger, ja. Und ohne Fett schmeckt halt einiges nicht ganz so gut. Das ist ja auch, wie du gesagt hast, ne, die ganzen biochemischen Themen sind natürlich auch dort behandelt im Buch, dass sie sich eben ja Aromastoffe im Fett lösen und dann natürlich besser wahrgenommen werden können. Und letzten Endes sieht man das ja immer noch in der Spitzenküche. So eine Flocke Butter oder vielleicht auch ein bisschen mehr trägt einfach dazu bei, dass es besser schmeckt.
Absolut. Also wenn was, auf was nicht verzichtet wird in der Gastro, dann ist es Fett. Also das überrascht, glaube ich, den einen oder die andere dann auch, wenn man sieht, wie dann so ein wirklich, wirklich gutes Kartoffelpüree dann irgendwie hergestellt wird oder wie viel Liter Olivenöl da am Tag so durchfließen. Das ist, genau, wenn man das nicht weiß, dann ist man zu Hause manchmal so ein bisschen zaghaft, aber eigentlich ist da manchmal mehr auch gleich mehr. Ähnlich ist es beim Salz, da könnte man wahrscheinlich auch nochmal ein Thema irgendwie drüber machen, dass man auch, klar, ist es alles in übergeordnetem Maße, Konsum irgendwie immer manchmal, kann es bedenklich werden, aber da sind wir ja meistens alle weit von entfernt.
Ja. Das Buch besteht aus 6 Kapiteln?
Das Buch besteht aus 6 Kapiteln, ganz genau. Ich, jedes Mal, wenn ich es versuche aufzuzählen, vergesse ich eins. Aber es beginnt mit der Butter, natürlich die irgendwie den allen geläufigste Form von sympathischem Fett. da gibt es von, klassischen Vorspeisen bis süßen, viele süße Sachen natürlich, einiges. Wir haben Öle, wir haben Speck und tierische Fette vor allen Dingen. Wir haben die fetten Fische, was ich auch ganz besonders spannend finde, weil auch gerade das Omega-3-Fettsäuren in Fischen sind natürlich so total, werden immer wieder hervorgehoben und gehighlightet. Das als besonders gesund, aber interessanterweise sind so, ja, so eine geräucherte Makrele oder so, die macht einem ja jetzt nicht das Gefühl von, oh, das ist jetzt hier irgendwie Diet Food oder so. Ist schon einfach sehr derb teilweise, aber eignet sich eben super auch für bestimmte Rezepturen oder Zubereitungsmöglichkeiten wie das Räuchern. Nüsse und Saaten, auch als klassische so healthy treats, kann man sagen, aber wenn man da auch mal irgendwie ein bisschen weiter gräbt, dann unfassbar vielseitig, super international angewandt, mega spannend. Und siehst du, jetzt habe ich
die
doch...
Die dicke Milch.
Die dicke Milch, genau. Die vergessen. Die dicke Milch, die eigentlich so ein bisschen, da muss man jetzt so ein bisschen weiterdenken, weil es geht natürlich nicht nur um die Milch, sondern was passiert, wenn Milch dick wird. Mhm. Sie, ob sie jetzt durch einen natürlichen Fermentationsprozess dick ist oder wie früher noch einfach dick geworden ist, da steckt natürlich das ganze, diese ganze Verarbeitung von Sahne, Frischkäse, Käse allgemein drin, was eben alles nicht funktionieren würde, wenn die Milch an sich nicht einen so tollen, hohen Fettgehalt hätte.
Wie seid denn ihr da vorgegangen? Habt ihr zuerst die Kategorien oder diese Kapitel abgesteckt und dann geguckt, wie ihr sie füllen könnt mit Rezepten? Seid ihr da auch mal so ein bisschen eingetaucht und habt links und rechts geguckt, was es da spannende Sachen gibt und das ein bisschen adaptiert? Oder sind das alles Neuerfindungen?
Also sehr gute Frage. Das war wirklich meine absolute Schwierigkeit bei diesem Buch, weil oft hat man einen roten Faden. Das mag zum Beispiel eine Strecke sein zum Thema Sommerkuchen oder Fermentation oder so. Und dann hat man ja auch eine abgesteckte Anzahl an Rezepten. In dem Fall war die einzige Vorgabe vom Verlag, um die 90 bis 100 Rezepte zu schreiben. Und wir mussten dann gucken, wie können wir den einzelnen Themen da gerecht werden? Und was sind die einzelnen Themen überhaupt? Genau, das ist wirklich gar nicht so einfach gewesen. Dann erstmal angefangen zu sammeln, was kennt man, was schmeckt einem, was hat man gerade neu kennengelernt, und dann versuchen zu sortieren. Und am Ende ist es, würde ich sagen, eine, ja, doch eine gute Mischung aus bereits bestehenden Klassikern. Also um zum Beispiel die Hollandaise oder ihre Abwandlungen oder Ableitungen zu nennen, bis zu Neuinterpretationen alter Klassiker oder ganz neuen Gerichten, die ich irgendwie gerade auf der Zunge hatte oder dachte, jetzt, das macht mir halt irgendwie gerade mega Bock. Das ist so ganz einfach nicht zu definieren, wie es denn dazu kam, und auch mein roter Faden musste dann immer mal wieder so neu gestrickt werden unterwegs, aber ich glaube, es macht Spaß, am Ende sich so ein bisschen durchzublättern und durchzukochen. Ja.
Jetzt mal so Beispiel 1 genannt, buttergereiftes Steak. Das ist ja auch eher etwas, als ich das Rezept gesehen habe, habe ich gesagt, oh interessant, wird das Steak jetzt erstmal kräftig mit Butter eingeschmiert. Wie bist du oder wo ist dir dieses Rezept begegnet? Wie bist du da drauf gestoßen? Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt so das naheliegendste, ein schönes Steak zu nehmen und mit Butter einzuschmieren.
Das stimmt, das ist nicht ganz naheliegend, aber wenn man, also ich beschäftige mich tagtäglich mit Rezepten, mit Lebensmitteln aller Art, und es kommen einem natürlich dann immer wieder so kuriose Dinge entgegen, wo man denkt, hä, das ist abgefahren und das geht. Tatsächlich ist es nicht unüblich. Es gibt Verfahren, wo man Rind in Rinderteig sozusagen einschlägt, um das zu konservieren. Der Teig oder das Fett, das beim Erkalten wie so eine natürliches Schutzmechanismus bildet. Da kommt keine Feuchtigkeit durch und es schafft so ein eigenes Mikroklima. Gleichzeitig kann es aber in gewisser Weise, also atmen wäre jetzt der falsche Begriff, aber da entstehen keine Fäulnisprozesse in dieser Hülle. Deswegen ist es wie beim, also wenn ein Rind, eine Rinderschulter oder ein Rinderbein oder ein halbes Viech irgendwie an den Haken hängst, dann ist es ja auch oft unter so der eigenen Fettdecke geschützt und verdunstet. Dabei trocknet das Fleisch, neumodisch, spricht man vom Dry Aging, aber das ist ja eigentlich auch schon ein Prozess, der seit Jahrhunderten einfach so gehandhabt wird in den Metzgereien. Und Ähnliches kann man da im Kleinen für sich zu Hause eben reproduzieren, indem man sich ein Steak kauft und das in ein Paket oder vielleicht auch zwei Pakete Butter einpackt, und dann legt man es halt offen in den Kühlschrank, und ja, am Ende hat man halt wirklich ein relativ trockenes Fleisch, was aber wiederum nicht zu viel Feuchtigkeit verliert, was beim Dry Aging hin und wieder zum Problem führt oder vor allen Dingen zum hohen Preis. Und dann packt man dieses Fleisch aus, meinetwegen nach 3-4 Tagen, hält aber auch länger, und kann das dann so wie es ist anbraten, in die Pfanne hauen und zubereiten. Und das Tolle daran, du kannst die Butter eben auch weiterverwenden. Also auch die ist dann irgendwie für ein Second Use oder für das zweite Mal Einlegen wieder verwertbar. Ja. Mhm. Ist eigentlich ganz, ganz, ganz witzig, aber gar nicht so abwegig, die Idee.
Ja, das stimmt. Man kann ja vieles irgendwie konservieren mit Hilfe von, ich meine, ich hätte auch, jetzt wo ich gerade nochmal so nachdenke, auch mal irgendwie so einen in Sauerrahm gebeizter Schweinehals oder so etwas, der dann halt auch im Endeffekt da zwar in der Flüssigkeit liegt, aber halt auch dann noch irgendwie reift oder was auch immer. Ne? Ja. Also von daher gibt es natürlich da viele Ideen und Gedanken und Möglichkeiten, wenn man jetzt so an Fett zuerst mal denkt. Auch du hast zwar schon mal nicht tierische Fette ja genannt aus Nüssen und Saaten, aber wenn man natürlich zuerst mal so an Fett denkt und dann das buttergereifte Steak hört oder Garnelenkopfbutter oder ähnliches, denkt man natürlich, es ist ein sehr fleischlastiges oder gar nicht vegetarisches und veganes Buch. Aber es sind ja auch eben vegetarische und vegane Rezepte drin und das sogar dann so gleichberechtigt nebeneinander. Das war euch wichtig, dass es nicht nur hier ein Fleischbuch wird oder tierisches Buch wird?
Absolut, ja. Das war, glaube ich, auch ein bisschen die Voraussetzung, insbesondere für Maria, die Vegetarierin ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ich muss auch sagen, ich möchte eigentlich, habe immer den Anspruch, sag ich mal, zeitgemäße Rezepte zu schreiben. Und da ist es völlig klar, dass es nicht mehr ausschließlich sich ums Fleisch drehen darf. Also selbst wenn ich jetzt eben, weiß ich nicht, ein Barbecue-Buch schreiben würde, dann würde ich auch versuchen, das ausgewogen zu füllen. Und dazu kommt, dass die einzelnen Stoffe, also jetzt gerade, wenn wir jetzt irgendwie von Ölen sprechen, von bei den Nüssen und Saaten etc., da ist es natürlich auch so, dass man da schnell, umso internationaler, mal so die Fühler ausstreckt nach Rezepten und Inspirationen. Ja, man sehr, sehr, sehr viele Rezepte hat, die da gar nicht irgendwie mit Fleisch zubereitet werden. Insofern ist es ja auch immer so ein bisschen ein Dogma, nicht zu viel Fleisch, aber hat sich auch einfach so ergeben.
Ist es bei den vegetarischen und veganen Gerichten, dass die Butter oder das Fett als, also die Butter ja nicht, aber da gibt es ja auch vegetarische oder vegane Alternativen, aber ist das Fett bei vegetarischen und veganen Gerichten noch wichtiger als Geschmacksträger, als es dann bei so einem Fleischgericht ist?
Kann man so sagen, ja, durchaus. Also es ist natürlich oft der Fall, dass wenn man das Fleisch weglässt, man einfach auf der Zunge, am Gaumen, im Mund auf eine wichtige Komponente Fett verzichten muss, weil, weiß ich nicht, der fette Fisch oder der Schweinebauch oder so, der da auf ein besonderes Mouthfeel sozusagen setzt, dass man das so ein bisschen fehlt. Und oft hat man vegetarische Gerichte, die so richtig reinhauen, sind gerne mal frittiert oder sind irgendwie in einer schönen cremigen Brühe oder irgendwie muss man das schon versuchen zu kompensieren. Und da spielt das Fett, würde ich behaupten, mit die größte Rolle neben den ja, gerade so gepriesenen Proteinen, würde ich sagen, ist das für den Geschmack des Fettes eigentlich wichtigere. Ja.
Wir haben jetzt hier auch einen Geschmacksträger auf dem Tisch stehen. Griebenschmalz. Das Rezept ist ja auch im Buch drin, wie man ja Griebenschmalz selbst herstellt.
Gar nicht unwichtig, weil es auch noch das Titelbild ziert.
Ja.
Für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz klar zu erkennen, was sich überhaupt auf dem Titel befindet. Es handelt sich tatsächlich um eine Riesenwanne Schmalz. Und wir fanden das irgendwie ganz prägnant und passend, weil es irgendwie auch in seiner Form doch wiederum so ein bisschen abstrakt ist. Ne? Also man guckt da hin, entdeckt da so einzelne kleine Komponenten. Es könnte auch irgendwie ein Eis sein, eine Eiscreme, aber es ist tatsächlich einfach das Schweine- und Gänsefett ausgelassen mit Äpfeln und jetzt gerade angerichtet auf einem in Schweineform geschnitzten Holzbrett meiner Großtante und mit einem schönen Graubrot oder hier vom Bäcker nebenan.
Sehr lecker auf alle Fälle. Und noch ein bisschen Kräuter drüber, ne?
Kräuter vom Balkon, ja. Genau, dürfen wir auch nicht fehlen. Ne?
Sehr, sehr das fein.
Ist ja immer mit.
Ja, genau, das ist auch mal ein guter Zwischensnack zwischen den vielen Fragen. Gibt es denn Griebenschmalz dann regelmäßig überhaupt bei dir oder auch nur zu besonderen Anlässen und wohl dosiert?
Erst muss ich erstmal runterschlucken, bevor ich weiter spreche.
Genau.
Ja, ich muss zugeben, es ist für mich ein sehr nostalgischer Party-Banger und ganz oft auch so mit, ah, schön, Schmalz, habe ich schon so lange nicht mehr gegessen, liebe ich eigentlich, verbunden. Aber allzu oft wird das auch nicht konsumiert, muss ich zugeben. Da bin ich doch eher Typ Butterstulle, Butterbrot am allermeisten. Aber ich lieb's. Mein vergangenes Jahr im Harz, da gibt's das, wenn man oben auf den Brocken fährt, die haben sich Brezeln und Schmalzstulle servieren lassen und das passt wunderbar zu der Bahn, die da dampfend den Berg hoch und wieder runter gurkt. Also irgendwie kommt es auch manchmal so auf den Kontext an, wann man was zu sich nimmt.
Da sind wir nämlich auch so bei dem Thema, du kochst natürlich auch sehr wahrscheinlich viel, nehme ich mal an, probierst Dinge aus, die dir da begegnen, ne? Nicht nur aus privatem Interesse oder aus hungerstillendem Interesse, sondern auch aus beruflichem Kontext oder im beruflichen Kontext. Du hast auch gesagt, wenn du den Kühlschrank öffnest, kochst du am liebsten mit dem, was da drin ist. Was war denn jetzt dein letztes Improvisationskochstück?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich war jetzt gerade eine Woche im Urlaub und da haben wir uns auf dem Berg schön bekochen lassen. Da müsste ich jetzt durch meine, warte, ich gucke einmal kurz in mein Handy, weil es wird ja alles fotografiert.
Es wird ja alles dokumentiert, ja.
Was man heutzutage so kocht, was für den Instagram-Kanal auch nicht verkehrt ist. Aber tatsächlich ist es ein ständiges Resteverwerten bei mir, weil beruflich bin ich eben hauptsächlich im Fotostudio, koche irgendwie Rezepte, die von irgendwem zubereitet wurden oder entworfen und entwickelt wurden oder eben von mir selbst geschrieben sind. Deswegen, genau, und dann mache ich den Kühlschrank auf und jetzt entdecke ich hier so eine einen Fischeintopf, der dann irgendwie noch mit einem knusprigen Chiliöl und einem sehr grünen Petersilienöl auf einmal in so eine etwas abstrakte Suppe von Französisch in so mehr so asiatische Gefilde geleitet wird und esse das und denke mir, ach, eigentlich auch eine geile Kombi, könnte irgendwie beim nächsten Buch wieder auftauchen. So Bouillabaisse meets Sichuan oder so. Es macht einfach Bock irgendwie, die Dinge, die im Kühlschrank stehen, es stehen halt wirklich immer viele so konservierte Lebensmittel oder eben ich mache einmal so ein grünes Öl und dann steht das da 4 Wochen im Kühlschrank, es hält sich halt und das so zu so Dinge zu kombinieren, auf die man gerade Lust hat, es muss immer irgendwie was Scharfes dabei sein, was Knuspriges, was Saures, also ich liebe auch viel so diese gepickelten Zwiebeln, klar, aber beim Türken gibt's, im türkischen Supermarkt gibt's so kleine Peperoni, die auch sauscharf sind, aber die müssen immer irgendwie überall drauf und dann mit dieser Flüssigkeit aus dem Glas dann noch irgendwie was zu machen, also man kommt dann auf einmal schnell zu einfach wirklich Neuentwicklungen, wenn man so aus der Ustelameng so ein bisschen rauskocht und sich nicht immer so alles so im Kopf so überlegt, ja, was könnte denn jetzt so gut zusammenpassen? Das ist dann eher so aus dem Affekt entsteht dann viel eher schnell mal was.
Ja, so Reste essen schmecken ja manchmal wirklich überraschend gut, ne? Und manchmal lassen sie sich leider Gottes dann nicht mehr reproduzieren, wenn man sich nicht irgendwie genau notiert hat.
Richtig, oder man muss dann irgendwie erstmal 5 Rezepte nachkochen, um dann wieder zu diesem Punkt zu kommen. Das war tatsächlich letzte Woche, haben wir ein Kochbuch abgeschlossen, ein anderes Kochbuch. Und dann hat man auf einmal 5, 6 Sachen da stehen und es wird alles zusammen warm gemacht und in der Kombination, da gibt es wieder eine ganz neue Kreation. Also genau, das ist eigentlich schon immer ein konstanter Flow an Neuentwicklung. Aber ja, auf der anderen Seite bin ich eben auch doch großer Fan von Klassikern oft, weil ja, allzu oft muss man das Rad nicht neu erfinden. Und ja, auch da kann man sich auch einfach mal getrost an so eine Safe Bank wie, weiß ich nicht, die fällt mir jetzt ein, was im Buch steht. Die Hollandaise hatte ich schon.
Aber die braune Butter zum Beispiel, die Beurre-Nocette, das ist ja auch eigentlich ein Klassiker, aber der ja nicht mal so ganz einfach vielleicht auch ist. Was ist denn so deine Empfehlung, worauf muss ich denn achten, dass die mir dann eben nicht abraucht und zu schwarz wird?
Tja, ja gut, ich sag mal so, die Kontrolle am Herd ist natürlich maßgeblich für den Kocherfolg. wer da mit seinem Induktionsherd noch nicht nicht ganz so sicher ist, der sollte eher langsam dosieren. Aber am Ende sind auch die missratenen Nussbutter wichtig, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Man kann solche Prozesse natürlich auch immer schnell abbrechen, ne? Also wenn die Butter anfängt zu schwarz zu werden, durch Sieb gießen in eine kalte Edelstahlschüssel, damit sie runterkühlt. Aber ja, mir verbrennen auch ständig Sachen. Also das ist leider, gehört leider dazu.
Was war denn jetzt bei dir als erstes überhaupt da? Das Kochen, das Fotografieren oder das Schreiben? Und was von den dreien macht dir denn am meisten Spaß? Weil jetzt bei dem Buch war ja von allem ein bisschen was dabei, ne?
Jein, also das Fotografieren ist tatsächlich gar nicht meine Expertise. Das ist dann absolut und hundertprozentig Marias Part gewesen. Ich fotografiere zwar hobbymäßig für mich auch manchmal ganz gerne, das macht mir Spaß, aber das ist nicht meine Profession. Aber das Kochen ist tatsächlich das, womit es alles angefangen hat. Schon als kleiner Junge gerne gekocht, meinem Vater in der Küche geholfen, meiner Mutter zugeschaut und dann ging es eigentlich so los mit dem ersten Praktikum und der Ausbildung in Hamburg im Restaurant Rexroth, Empfehlung geht raus, gelernt und da einfach gutes Handwerk mitgenommen, aber dann immer auch schon so die Lust an den eigenen Entwicklungen gehabt. Und dann ging es weiter über so ein Praktikum bei Gruner und Jahr, als es sie noch gab, in der Form. Und da habe ich so das Food Styling das erste Mal kennengelernt, dass das auch ein Beruf ist, mit dem man Geld verdienen kann und dass man, dass das ja eigentlich auch eine wunderschöne Sache ist. Also hauptsächlich sich auf das Anrichten von Speisen zu konzentrieren oder eben das Entwickeln von Rezepten und diese Verbindung und dann eben raus zu sein aus diesem gastronomischen Kontext, der ja doch irgendwie etwas schwieriger ist, wenn man das mit Familie, die nicht gleichzeitig auch in der Gastronomie steckt, zu kombinieren. Das war für mich eigentlich so eine ganz guter Lauf, ganz gute Entwicklung. Und natürlich macht mir heute das Kochen als allererstes am allermeisten Spaß. Das Anrichten ist eigentlich immer noch nur Mittel zum Zweck. Das Essen darf man übrigens auch nicht vergessen.
Das ist ja
natürlich auch.
Ja. Es wäre viel zu schade, ne, wenn da alles, was da schön zubereitet wird, nachher irgendwo landet. Achtest du denn auch privat drauf? Also ich kann dir nur sagen, das ist jetzt auch schön dekoriert und angerichtet, aber ich weiß ja nicht, wie das sonst so ist. Achtest du da auch immer schön drauf, dass der Teller gut aussieht?
Schon, ja, auf jeden Fall. Also das Auge isst mit, das habe ich schon als Kind gelernt und das spielte schon immer eine Rolle, dass man sich einfach auch Mühe gibt beim Anrichten und ich würde fest behaupten, dass das auf jeden Fall zusammengehört. Also eine schöne Präsentation, das ist irgendwie Respekt gegenüber den Gästen, aber auch der Lebensmittel, dass man das irgendwie, wenn man sich schon Mühe gibt beim Kochen, dann kann man sich ja auch Mühe geben beim Anrichten, das irgendwie schön zu präsentieren und es macht einfach einen Unterschied. Also es macht einfach mehr Spaß, dann da reinzuhauen, wenn es auch noch schön aussieht. Ja.
Was ist jetzt das fetteste Gericht im Buch? Weißt du das? Vom Fettgehalt her.
Also vermutlich kann man es schon sich denken, weil es ist irgendwas Frittiertes. die Bitterbeine zum Beispiel, die mit so einem Gänsekonfit gefüllt sind. Also da ist ordentlich Fett dabei. Da ist Fett außen, da ist Fett innen. Aber das hat halt auch einen schönen Effekt, dass es einmal schön knusprig ist und von innen zart schmelzend. Auch die Pâté de Campagne ist ein ziemlicher Klopper. Da wird quasi Fleischfarce, die auch mit Speck nochmal durchmengt wird, in Speck eingepackt und dann gebacken. Also da könnte man sich aber ja auch so eine Scheibe, eine kleine oder so, ne, und teilt das irgendwie schön auf. Übrigens auch sehr lange haltbar, erstaunlich lange haltbar. Deswegen keine Furcht vor der großen Menge. ja, auch dieses, es gibt noch so ein Brioche, so ein geschichtetes Brioche, das ist quasi ein buttriger Brioche-Teig, der ist ja für sich genommen schon relativ schwer. Und wenn man den jetzt denkt wie ein Blätterteig, also da auch nochmal quasi Butter einarbeitet und laminiert und das dann gefaltet und am Ende nochmal mit ein bisschen Butter abglänzt, das ist im Endeffekt, ja, 50-50 Teig und Fett. Aber darüber darf man sich so in der Form nicht so Gedanken machen, weil ansonsten wird man wahrscheinlich auch das Croissant liegen lassen, was man gerne konsumiert, ja. Oder isst. Also das ist heavy, aber es ist ja auch nicht für jeden Tag.
Genau, es kommt immer auch auf die Menge an. Ne? Ja. Was ist so der Schwierigkeitsgrad im Buch? Für jeden etwas mit dabei, weil jetzt so ein Brioche irgendwie zu backen ist sicherlich für jemanden, der gerne und viel backt, vielleicht einfacher als für jemanden, der sich das erste Mal daran arbeitet. Genau, so eine Pâté ist auch nicht immer ganz trivial. Ne? Nee. Also habt ihr so verschiedene Schwierigkeitsgrade auch abgebildet.
Total. Also ich hatte schon den Anspruch, dass da auch Rezepte drin sind, die sonst nicht so in die klassischen Rezeptstrecken kommen, weil dann doch irgendwie es heißt, ja, aber für die Zielgruppe zu anspruchsvoll. Also ich würde mich freuen, wenn das auch vielleicht der eine oder andere Gastronom, Koch oder Köchin mal in die Hand nimmt und sagt, ah ja, geil, habe ich so noch nicht gesehen oder probiert. Also klar, da sind auch anspruchsvolle Sachen drin, auch Sauerteigbrot, kennt man jetzt, hat man auch schon mal vielleicht probiert, aber es ist am Ende dann doch echt eine Kunst, das so den Nagel auf den Kopf zu treffen. Dafür soll es einfach nochmal irgendwie vielleicht eine zusätzliche Stütze sein für alle, die Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, ne? Und an der Stelle nicht aufgeben. Also auch dieses Brioche, da habe ich mir am Anfang auch die Zähne ausgebissen. Das ist tatsächlich nicht einfach, aber am Ende ist es natürlich umso schöner bei solchen anspruchsvollen Rezepten, wenn das Ergebnis dann irgendwie passt und man das irgendwie so gemastert hat. Aber klar sind da auch ganz simple 15, 20, 30 Minuten Rezepte dabei. Da muss man einfach ein bisschen gucken, wie viel Zeit bringt man mit. Ist es jetzt ein Rezept fürs Wochenende beziehungsweise für die nächste Woche, weil man das zum Teil auch vorbereiten muss? Oder muss ich jetzt schnell mal irgendwie was aus dem Kühlschrank wegkochen? Da ist für jeden was dabei und das ist auch so ein bisschen meine Art zu kochen zu Hause. Also ich koche schon überwiegend schnell und einfach, weil klar, mit Family zu Hause, Alltag und so weiter, hat man keine Zeit, sich irgendwie in die Küche zu stellen, eine Pastete zu machen. Aber wenn man dann mal irgendwie zu einem besonderen Anlass irgendwas machen will und die Zeit hat, dann ist es halt irgendwie auch, macht's auch Bock. Ja.
Der Verlag, der AT-Verlag, du hast es gesagt, Schweizer Verlag, hat der dann euch da auch wirklich komplett freie Hand gelassen oder wollte er dann zumindest mal, am Anfang wird er vielleicht eine Gliederung gesehen haben und ein paar Rezepte, vielleicht noch nicht alle, wollte dann aber auch immer mal nochmal wissen, was da alles nachher tatsächlich drin ist, um auch so ein bisschen abwägen zu können, ob es in die richtige Richtung geht.
Also da haben wir tatsächlich auch gestaunt, wie lange sich der Verlag zurückgehalten hat. Und es gab, glaube ich, kein einziges Rezept, was abgelehnt wurde. Also das ist wirklich super, dass wir da so viel Freiheit hatten. Am Ende ging es natürlich bei der Gestaltung des Buches und wie die Grafik und so weiter aussieht, schon in der Teamarbeit weiter. Dafür fehlen uns ja auch einfach die handwerklichen Mittel. Wir sind keine GrafikerInnen und deswegen sind wir da ja auch dankbar, irgendwie professionelles Personal an unsere Seite gestellt bekommen zu haben, mit denen gemeinsam wir dieses Buch entwickelt haben. Also ist am Ende natürlich ein Teamwork aus Verlag und uns. Aber was den Inhalt betrifft, die Bildsprache, was ja auch viel mit Lichtsetzen und überhaupt Requisite und so weiter zu tun hat, also auch das prägt ja so ein Buch ungemein, hatten wir maximale Freiheit und haben die auch, glaube ich, genutzt.
Das Buch ist noch nicht erschienen, sondern erscheint...
Erscheint voraussichtlich am 18. August. Das ist, also Ende August sollte es allerspätestens erscheinen. Wir haben den Stichtag 18. August genannt, bekommen. Wenn also nichts mehr dazwischen kommt, kann man zu der Zeit damit rechnen.
Ja. Natürlich kann man es jetzt auch schon vorbestellen.
Richtig.
Das kann man natürlich, ja. Es sind auch vielleicht irgendwie ein paar Events schon geplant. In Berlin oder sonst wo?
Ja, es ist schon was geplant, allerdings ist das noch nicht so ganz spruchreif.
Mhm.
Wir müssen zugeben, wir sind da jetzt, was den Vertrieb des Buches angeht, noch nicht so hundertprozentig professionalisiert. Da tasten wir uns erst dran. Es wird ein Presseevent geben in Berlin, das ist richtig. Aber dazu wird es auch nochmal Ankündigungen, insbesondere auch über Instagram geben, also einfach da mal reinfolgen und dann sollte man eigentlich nichts verpassen, was richtig ist.
Wenn du das nächste Buch machen dürftest, ganz ohne Einschränkungen und auch, das ist ja auch so ein bisschen gegen den Markt, über Fett zu schreiben, ein ganzes Buch über Fett zu machen, welches Thema würdest denn du dann wählen?
Ja, da muss ich jetzt natürlich aufpassen.
Weil, du hast vielleicht schon eins.
Immer Themen, die man gerne schon vorbereitet für den nächsten Pitch. Also zwei Themen, die mir oder ich kann sogar uns zumindest in Teil wirklich am Herzen liegen. Das sind zum einen, oder sagen wir mal so, wir haben schon mal versucht, Soja als Produkt oder als Thema zu verkaufen und einen Verlag zu pitchen, war eben, wie gesagt, zu spitz.
Mhm.
Und gerade das könnte aber ein Thema sein, was auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, weil es ähnlich wie Fett unterschiedlich ausschlägt. Ne? Also die meisten haben mit Soja irgendwie entweder eine sehr gute oder eine sehr schlechte Assoziation, was unserer Meinung nach nicht begründet ist, also die schlechte. Es gibt natürlich Gründe, warum manche Menschen Vorbehalte haben gegenüber dem Roden von Urwäldern zum Beispiel, um da große Mengen Soja anzubauen, die aber wiederum ja in die ins Tierfutter geraten. Also das hat mit dem Tofu nichts zu tun, wird aber direkt miteinander verknüpft und damit sind dann sozusagen zwei Fliegen einer Klappe geschlagen. Die Tofu-HasserInnen, die bashen halt auch gleich diesen Tofu-Anbau. Aber das würde einfach Spaß machen, weil auch Tofu ist unfassbar vielseitig, total spannendes Produkt, um damit zu kochen und auch eben nicht so weit verbreitet, gerade hier in unseren Gefilden. Deswegen wäre das eigentlich ganz cool, darum mal was zu stricken.
Mhm.
Und das zweite Thema, was mir persönlich eigentlich wirklich ein Anliegen ist, ist so die neue deutsche Küche, die jetzt gerade so wieder aufkommt, gerade in Verbindung mit Traditionen, mit traditionellen Rezepten, mit Handwerk, das so ein bisschen vergessen in Vergessenheit geraten ist. Ich habe einen kleinen Foodblog, der nennt sich Beyond Bratwurst. Das ist ein Instagram-Account, der mehr oder weniger regelmäßig irgendwelche Dinge hochlädt, die sich so um die deutsche Küche drehen. Und die initiale Idee war eigentlich da gerade Dinge zu kochen, die wir so gar nicht mehr kennen, aber die eben zu der deutschen Kochkultur gehören und man verbindet ja eben doch gerade im Ausland oder die Expats, die hier in Berlin leben, viel so Furcht und Bier und meinetwegen noch Brezeln und Sauerkraut. Das ist ja schon, ne, schon nicht schlecht, alles super, aber es gibt so unfassbar viel mehr, was die deutsche Küche ausmacht und diesen Reichtum irgendwie nochmal hervorzuholen und zu highlighten, das wäre mir persönlich, glaube ich, ein Anliegen.
Auf alle Fälle eine sehr schöne Idee. Ich habe ja auch noch einen zweiten Podcast, Film und Fressen. Wir schauen uns dort, Dr. Daniel Kofall und ich schauen uns dort kulinarisches Kino an und hatten unter anderem Sushi in Suhl. Und da haben wir uns auch darüber ausgetauscht. Was ist denn überhaupt jetzt so richtig regionales Essen? Ne? Was gibt es denn überhaupt? Ich hätte das jetzt auch mit Thüringen dort gar nicht so richtig in. Klar, Klöße hat man schon mal gehört, aber was sind das jetzt für Klöße? Was gibt es denn sonst noch in diesen Regionen? Und da sind wir auch im Gespräch über diesen Film eben genau auf dieses Thema gestoßen. Was ist denn überhaupt noch deutsche regionale Küche? Mhm. Und vor allem, wo gibt es sie denn noch so? Also auch in gut. Ne? Weil oftmals hat man natürlich dann auch irgendwie Convenience. Es reduziert sich aber meistens auch auf Schnitzel und ähnliche Dinge. Da kommt vielleicht noch ein Eisbein hinzu. Hier in Berlin und in Bayern die Haxe oder sowas. Ja, oder in Franken, das Scheufele, aber dann wird es auch schon schwierig, ja, und dann kennt man vielleicht noch das ein oder andere, aber da ist sehr viel Luft nach oben und ich glaube auch, dass viele junge Menschen gar nicht mehr wissen, was traditionell in ihren Regionen so gekocht und gegessen worden ist, ne? Weil es die Oma auch nicht mehr so gibt, die das vielleicht früher tatsächlich noch so gemacht hat.
Die Eltern kochen das auch teilweise schon nicht mehr, also meine Eltern schwärmen heute noch von dem, oder mein Vater von dem Hirn, das meine Oma lieben gerne zubereitet hat. Und ich selber habe es aber, glaube ich, einmal serviert bekommen. Hätte es wahrscheinlich gerne viel häufiger gegessen. Muss aber auch zugeben, dass ich mich gerade nicht dran erinnern kann, weil ich das letzte Mal selber Hirn zubereitet habe. Aber irgendwie ist es ja auch so, umso weiter diese Tradition irgendwie in die Vergangenheit rücken, desto weniger selbstverständlich werden solche Speisen natürlich auch auf Karten geschrieben, angerichtet. Ich hatte jetzt gerade in Österreich Gefühl, Österreich ist ja zumindest in Teilen da noch so diesbezüglich so ein bisschen heile Welt. Mhm. Da kann man noch irgendwie das Beuschel auf der Karte finden oder irgendwie Sülze und Ochsmaulsalat, Dinge, die ja hier irgendwie schon eher verschrien sind. Es gibt jetzt in Berlin, habe ich kann man beobachten, einen gewissen Trend, dass es da auch wieder hin zurückgeht gegen so den, weiß ich nicht, andere Trends. Aber mal gucken, ob sich das so durchsetzt. Und deswegen glaube ich, wäre so ein Buch auch eher so ein Liebhaberstück als jetzt irgendwie eine kulturelle Revolution. Aber ja, um das alles, was mal war, auch irgendwie in einer gewissen Weise zu wertschätzen, wäre das schon irgendwie auch ganz, ganz spannend.
Ja, traditionell die letzte Frage im Podcast ist immer, was ist dein ganz persönlicher Genussmoment?
Ja, gute Frage. Die Frage könnte genauso heißen, was ist dein Lieblingsgericht? Auch das würde mir unglaublich schwer fallen zu beantworten, weil es in der Vielzahl an leckeren Speisen und Gerichten immer unmöglich ist für mich zu beantworten, was das sein soll. Ich muss sagen, wir waren jetzt eben gerade wandern auf dem Berg und haben uns unten in der Stadt einfach mit einfachen, guten Produkten, das waren so ein paar Kaminwurzen, Tiroler Speck, so ein paar Finchgauer Brötchen eingedeckt und sind dann da hochgekraxelt, um dann oben auf dem Gipfel da so eine Jause zu machen. Das ist schon, also so draußen picknicken, draußen kochen ist schon wieder, ist schon oft irgendwie für mich eine sehr, sehr befriedigende Angelegenheit. Ich weiß nicht, man hat so einfachstes Essen in dem Sinne, aber beste Produkte und kann die so maximal appreciaten. Und ja, glaube, das sind so die größten Genussmomente dieses vom Einfachen das Gute und dann einfach reinschaufeln. Nach einer langen Wanderung zu belohnen, ist schon ziemlich gut, ja.
Ja, herzlichen Dank dir, Lukas, dass du nicht nur diesen Genussmoment mit uns geteilt hast, sondern auch uns das Thema Fett ein bisschen schmackhafter wieder gemacht hast. Das Buch, wie gesagt, erscheint im AT-Verlag, überall dort, wo es Bücher gibt. Alle anderen Informationen zu dir werden natürlich auch entsprechend unterm Podcast in den Shownotes verlinkt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch gerne die Folge am besten mit jemandem, dem ein bisschen mehr Genuss gut tun würde. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.